Yo, 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 Staffelfinale.
Das puff. Wollte ich auch gerade sagen.
Puff, puff, Feuerwerk. 9 Folgen, jeder Pedant würde jetzt zusammenzucken, weil es keine 10 sind, das ist ja der Horror.
Oh nein.
Ja. Und heute reden wir nochmal über tatsächlich ein sehr wichtiges Thema, ungelogen, Mut. Und wir haben da 2 Themen vorbereitet. Heute berichte ich mal sozusagen aus der professionellen Dimension. Mit dem Thema, alle anderen haben auch nur Angst.
Ich habe so viel Angst.
Ich habe auch Angst. Und du wirst uns über was berichten, Ralf? Aus dem privaten?
Heiratsantrag.
Oha. Also richtig krass heute.
Ja, heute geht es richtig rund.
Aufsperren. Gesponsert werden wir heute nicht von Rheinmetall. Es ist generell nicht so cool, glaube ich, von Rüstungskonzernen gesponsert zu werden. Aber unser Start wird davon, nee, okay. Agile Punks, Folge 9, Staffelfinale, genießt die nächste knappe Stunde.
Yo, Professional Thema.
Yes.
Dominik.
Ja.
Alle anderen haben auch Angst. Hast du auch manchmal Angst auf Arbeit?
Nicht mehr. Früher war ich zitternd mit verheulten Mascara an meinem Slack gesessen.
Ja, shit, aber
jede Minute war der Horror.
Warum haben dann alle anderen noch Angst?
Also ich glaube, dass Angst leider ein nützlicher, aber unfassbar riesiger Instinkt ist von allen. Und die Antithese oder das Gegengift ist Mut. Nur mutig zu sein ist quasi so die Inkarnation von aus der Comfortzone steppen. Und mein Titel zielt so ein bisschen darauf ab, dass wir uns, glaube ich, oft selber so ein Bias haben, dass man allein ist mit seinen Ängsten und dass die anderen einen verurteilen würden dafür, dass man mutig ist. Dabei ist es mir bis jetzt eigentlich immer dann passiert, wenn ich mutig war, hatte das eigentlich eher den gegenteiligen Effekt. Also es war wie so ein unfassbarer Knoten, der dann auch platzt oder die Leute...
Hast du da eine Story?
Tatsächlich, ja. Also eines, was ich nie vergessen werde, ist, das war ganz, ganz am Anfang meiner sogenannten Karriere bei Thomann. Da waren wir in Berlin und es ging in dem Workshop so ein bisschen um insgesamt die Organisation zwischen dem Berlin-Team und dem Treppendorf-Team und unser alter, ja, was war das, wenn Chief Digital?
Halt unser alter Chef.
Unser alter Chef. war auch mit dabei und wir haben zu Recht rege diskutiert über, wie es ausschauen soll in der Zukunft und waren viele Painpoints. Und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr genau, was das Gespräch war, aber ich hatte das Gefühl, alle drehen sich im Kreis und es wird die ganze Zeit erzählt, wie es bis jetzt war und wie es schon immer war. Und ich war, glaube ich, gerade mal einen Monat dabei oder 2 höchstens und sag halt so zu unserem Chef, ja, aber die alten Zeiten sind vorbei. Und alles so in dem Raum waren still. Jeder hat gewartet, wie in einem Movie. Also es kamen auch diese schwarzen Balken von oben und unten. Was passiert jetzt? Sogar unser Workshop-Leiter. Alle gucken. Und die Reaktion war so ein bisschen tatsächlich von seiner Seite aus, das stimmt schon. Ja. Und dann ging es los, so als die Legitimation da war, das auch so ansprechen zu können, dass mir der Workshop-Leiter gesagt, ja, voll der gute Satz, so, you know. Es war dieses Ding, was alles, was vorher gesprochen wurde, überflüssig gemacht hat.
Mhm.
Weil ab da ging das echte Gespräch los. Nämlich
wie lange hat es bis dahin gedauert?
Ich weiß gar nicht warum, aber es ging gar nicht so lang. Ich glaube, es war so eine 20, 30 Minuten Talk. Mhm. Ich saß dann da und ich weiß nicht, warum ich so mutig auch in dem Moment war. Aber es kam echt aus mir herausgeschossen in dem Moment. Ich glaube, weil ich von Anfang an mir gesagt hatte, seitdem ich da bin, die ersten paar Monate, hatte ich schon gespürt von überall, dass das, was jetzt gerade ist, nicht genügt. Und dass ewig viele um diesen Brei eben herumlabern, um dieses, hier ist ein Cut, da da ist ein Cut, jetzt beginnt was Neues. Aber sich keiner getraut hat, das einfach zu sagen.
Ja.
Und dann kam es einfach aus mir herausgeschossen. Und ich meine, ich war auch in dem Moment generell sehr mutig, weil du und ich, glaube ich, sowieso so ein bisschen diesen arbeitsethischen Ansatz da schon vertreten hatten. Mit Angst gewinnen wir halt nichts. Und das war für mich auf jeden Fall so ein prägender Moment, weil es hatte nur Positives in dem Moment. Ich meine, es gibt halt einen unfassbaren Unterschied auch zwischen Mut und Naivität oder wie nennt man das, wenn man so quasi dummwütend ist, Tollkühnheit in irgendeiner Form. You know, du kannst natürlich auch dummmutig sein. So. Also wenn du, keine Ahnung, noch nie Bungee-Jumping betrieben hast und machst irgendwie Extreme-Bungee-Jumping, ohne jemals vorher in da gesprungen zu sein. Und na, du weißt, was ich meine. Also, ja. Aber sozusagen diese aufsteigende Angst, ich meine, jeder kennt es auch, das ist was wie so, das baut sich in einem auf, das baut Druck auf, dein Brustkorb fühlt, als würde er explodieren und so. Und du wüsstest, was du tun musst jetzt, aber du kannst nicht. Und ich bin dann irgendwann drauf gekommen, dass auch dieser Prozess eigentlich unfassbar unkomplex ist, weil du nur gegen diesen Instinkt ankämpfen musst. Es ist natürlich unfassbar kompliziert, Methoden für dich zu entwickeln, mutig statt ängstlich zu sein, aber am Ende vom Tag hat es oft gar keine so rationale Dimension, sondern nur diese instinktive in einem, diese Gefühlsdimension. Aber das ist geil, weil du kannst das als Indikator nehmen, wenn du dieses Gefühl bekommst bei einem Topic. Es ist ein unfassbar guter und sicherer Indikator, dass was dran ist. Weil warum solltest du krasse Angst bekommen, über was zu sprechen, wenn irgendwas da ist, was aus wahrscheinlich super interessanten Gründen und auch so wichtigen Gründen nicht
ausgesprochen werden darf. Lass uns da vielleicht mal weitermachen. Du bist ja jetzt Coach.
Ja.
Ja, ne?
Komm in meine WhatsApp-Gruppe, Coach. Ja.
Wie ist denn das, wenn du jetzt in einem Team merkst, okay, da wird jetzt getanzt, aber so aus der Coach-Rolle raus müsstest du ja erstmal die Leute befähigen, so ihre Angst zu überwinden. Was machst du da? Was machst du als Coach, wenn du siehst, hey, die Gruppe hat Angst vor irgendwas?
Also gesamtheitlich oder ganzheitlich betrachtet ist es natürlich die Langzeitaufgabe, ein Umfeld zu schaffen, wo aus möglichst wenig Gründen Angst herrscht. So, dass es nicht viele Topics gibt oder artificial Gründe oder eine schlechte Kultur, die zu einer Angstkultur wird. Das führt dann oft Langzeit betrachtet dazu, dass die Leute mutiger werden automatisch, weil sie wissen, sie müssen nicht Konsequenzen fürchten dafür, dass sie zumindest mal ihre Wahrheit aussprechen, sagen wir es mal so. Akut ist es so, dass ich natürlich den Anspruch fahre, einer Spur zu folgen, wie ein Detektiv. Also wenn ich zum Beispiel im Vornherein weiß, wo der Scheißhaufen vergraben liegt, ich aber rauskitzeln muss aus den Leuten, dass sie es selber aussprechen, weil nur das bringt den Wert in dem Moment. Dann greift der alte Agile Punks Approach, den Finger in die Wunde legen und so immer mehr. Also nicht gleich Salz draufstreuen und Essig, sondern langsam mit der Fingerkuppe immer mehr Druck ausüben.
Wie reagieren die Leute da?
Es ist saugeil eigentlich. Also oft, Leute sind dann wie Katzen. Wenn sie sich nicht streicheln lassen wollen, kennst du ja, dann sind die so wie Wasser. So, die schlängeln sich unfassbar drumrum. Die suchen, ich habe schon Dinge miterlebt, wo ich gedacht habe, wow, sind wir krasse Wesen, weil was Menschen auf sich nehmen, um im Notfall was Unangenehmes nicht anzusprechen, ist, ey, da ist jedes Theater schlecht dagegen. Also die Gedankengymnastik, die Hirngymnastik, die veranstaltet wird, um ja nicht darauf zu kommen, was der schmerzhafte Punkt ist, ist riesig, weil Angst und Scham in dem Moment vielleicht auch oder die Konfrontation, die direkte, das sind, glaube ich, die größten Topics in der Kommunikation, wo am schwierigsten und am kompliziertesten sind am Ende vom Tag. Und ja, oft ist mir einfach begegnet, dass dann ein Lieblingsding ist, nochmal auf das, was vorher gesagt wurde, zurückzukommen, Dinge zu wiederholen natürlich, sich in Metaebenen zu verlieren von lustigerweise granularen Problemen, also um irgendwas zu reden, was super spezifisch ist, damit man es ja nicht irgendwie auf eine allgemeine Ebene heben könnte. Sich in Schachtelsätzen verlieren, also komische Monologe halten, die abschweifen, anstatt diesen einen Satz rauszuballern, der alles zum Auflösen bringen würde. Das sind so Coping-Mechanismen, ja.
Wie muss ich mir dann so einen Finger in die Wunde legen vorstellen? Wie schaut das aus?
Naja, also einmal, wenn du weißt, okay, wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem wir sein wollen, dann holst du die Leute, stoppst sie immer wieder und holst sie zurück. Sagst, ja, aber nochmal, Frage XY. Du fragst einfach so lang, bis die Leute auch irgendwie checken, dass du von ihnen mehr willst, als nur das, was sie vorher geredet haben. Oder du wirst immer ein Stückchen konkreter. So, du fängst tatsächlich an, auch mehr, was ich zum Beispiel gerne mache, ist dann mehr über Rollen zu reden oder so. Also wirklich zu sagen, über die Rolle von der Person, die mit in diesem Meeting ist, hast du Kritik an die sozusagen oder sowas. Red auch mal direkt an dem, was da jemand tut. Und es ist ein ziemliches Go-with-the-Flow-Ding. Man muss halt super so einen Drahtseilakt machen oft, dass man nicht, ne, man kann es natürlich auch schaffen zu sagen, man ist zu plump und zu direkt.
Ja.
Und jemand steigt aus oder verlässt das Meeting oder fühlt sich persönlich angegriffen, kam alles auch schon vor. Das Ding ist egal eigentlich, wenn du jetzt nicht selber arrogant, ausfällig wirst oder deine Grenzen überschreitest, auch deine Kompetenzen, hat es immer einen Benefit gebracht. Also es gab immer einen Reflexionsprozess am Ende vom Tag bei den richtigen Leuten. Und eigentlich kann man per se auch davon ausgehen, dass wenn sowas mal ausgesprochen wird, dass es weh tut. Also so ein Stück weit gehe ich auch immer darauf ein, am Anfang von so einem Meeting zu sagen, wir gewinnen alle nichts, jeder, der in diesem Meeting ist, wenn wir nicht zu dem Punkt kommen, von dem wir alle wissen, dass er irgendwo existiert.
Mhm.
Wenn wir nicht da reinstechen sozusagen, wo wir so auch reinstechen wollen, ja. So ein bisschen dilettantisch ausgedrückt, aber du weißt, was ich meine. Also ich sage den Leuten halt, wir können mindestens 8 Stunden damit verbringen. Nicht um das zu reden, von dem eigentlich alle wissen, dass es in irgendeiner Form existiert. Den Elefanten zu benennen, ist dann nochmal die Kunst. Meistens geht es aber damit los, dass einer den Mut hat, die unangenehme Wahrheit, und wenn es so seine eigene ist, erstmal auszusprechen. Weil dann kommt ganz schnell dann ist dieser Triggerpunkt da, dass dein Gegenüber seine unangenehme Wahrheit sagt.
Ja.
Und dann hast du 2 Welten und dann geht dieses Ding los, dass du die Perspektiven wenigstens mal angleichen kannst. Und da musst du hin, da darfst du halt nicht locker lassen, da musst du hindrücken. So. Und das ist natürlich, und da ist wahrscheinlich auch der Grund, warum vielleicht wenig Leute wirklich Agile Coach oder sowas sein wollen oder sowas. Das ist auch für dich unangenehm, weil du natürlich Leute erstmal in eine Situation bringst, wo sie sich überwinden müssen,
ja,
über sich hinauswachsen müssen und auch unangenehm werden. Und ich finde es so krass, dass in unseren alltäglichen Kontexten, aber vor allem in Firmenkontexten, oft diese Angstkultur herrscht, und die ist ja nur eine Blitzableiterkultur. Das heißt, du hast kein Problem damit, was du eigentlich der Person sagen solltest, jedem anderen zu erzählen, und zwar in einem unfassbar langen Essay. Aber am Ende vom Tag kommt zu 100% kommt es nur darauf an, alles andere ist heiße Luft, dass du es fertig bringst, in irgendeinem Kontext, das der Person zu sagen, mit der du ein Problem hast und auch darfst. Also man muss es umgekehrt sehen, wenn du eine Organisation hast, die dich wirklich bestraft dafür, ja klar, dann...
Na, lass da nochmal einhaken. Also wir waren ja jetzt sehr viel in diesem Team, vielleicht auch One-on-One-Kontext unterwegs. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie schaffst du es, organisationsweit eine Kultur aufzubauen, die nicht Angst schürt. Also.
Erstmal ist es wichtig, dass irgendwie in irgendeiner Form alle Rechenschaft ablegen müssen. Also oft hast du dieses Ding, dass einfach eine Wurst mit nur einem Ende ist. dass eigentlich nur Teams und Ruderer sozusagen immer Rechenschaft ablegen müssen, was von Anfang an Machtverhältnis, also jeder grundpsychologische erste Kurs wird dir erklären, wie das Machtverhältnis da ausschaut. Wenn man Hardcore ist, könnte man sagen, so ein bisschen, klar, Master and Slave halt. So, da kommt jemand, fragt, hast du geleistet, und wenn nicht, dann gibt's auf den Deckel. Das heißt, auch deine Leader, deine Vorgesetzten, whatever das auch ist, du musst dasselbe Recht haben, ihn Rechenschaft abzuzwingen im Notfall. Und das Zweite ist überhaupt, reden zu können mit der Person, also eine Nahbarkeit herzustellen. Oft funktioniert es am besten, und da so sehr man Scrum hasst, aber Scrum bietet viele Möglichkeiten und Meetings, sowas zum Beispiel zu inkorporieren, zum Beispiel, dass du auch mal die Leute triffst, die über dich theoretisch urteilen, aber mit denen in Dialog treten kannst. Wir reden ja oft im Podcast von Diplomatie und das ist das höchste Gut, dass du überhaupt erstmal lernst, eine Kommunikationsebene aufzubauen zu der Person. Und dazu brauchst du die Formate. Und am Ende vom Tag ist es halt auch ganz viel, dass ein gutes Verständnis, ein gleicher Wissensstand herrscht, wo sind die Grenzen wirklich? Also was sind wirklich No-Gos, die auch wiederum im Best Case für alle gelten? Lustigerweise ist mir so aufgefallen, bei uns zum Beispiel, es shiftet irgendwann eher in eine kulturelle Richtung. Also dass du sagst, Toleranz und solche Dinge sind echt wichtig und wenn da jemand seine Boundaries sozusagen überschreitet, ist es viel schlimmer, wie wenn jemand nicht die Leistung mal eine Woche abliefert, die er irgendwie soll. Und dann natürlich auch dieser empirische Ansatz, den wir ja auch versuchen so ein bisschen zu fahren, dass es wirklich messbar ist, was Erfolg ist am Ende vom Tag. Das ist ja das nächste Ding, dass nicht jemand herkommen kann, sagen kann, du hast schlechte Arbeit geliefert, aber dir nicht mal wirklich erzählen kann, warum du schlechte Arbeit geliefert hast. Und das führt zum letzten Punkt, nämlich...
Ich erinnere mich an den oft hergebrachten Satz, unsere Teams performen nicht.
Ja, was auch immer. Ja. Das ist genauso, wie du sagst, keine Ahnung, ich habe gestern keinen fliegenden Backstein gesehen oder so. Das hat genauso viel Inhalt. Ja, und das Letzte ist, das Resultat ist daraus so eine Feedback-Kultur. Mhm. Also, dass es möglich ist, möglichst direkt, möglichst unpersönlich jemanden auch sagen zu können, wo er sich verbessern kann. Und das aber auch umgekehrt möglich ist. Und das ist wahrscheinlich so das höchste kulturelle Gut, an dem man arbeitet die ganze Zeit.
Cool. Ja, tausend Dank für die Einblicke und den Input. Teamebene, Organisationsebene, Kultur.
Geil.
Wir jumpen sofort rüber ins nächste Thema.
Sure that. Agile Punks, Folge 9, Staffelfinale. Wir haben kein Feuerwerk mehr, wir haben alles verballert. Waren tatsächlich China-Böller.
Kein Punk, kein Koma, kein Feuerwerk.
Genau. Wir befinden uns im privaten Teil zur Folge Mut. Und ich werde jetzt den Ralf fragen, was hat denn ein Heiratsantrag mit Mut zu tun? Und ich frage das, weil ich noch nie geheiratet habe und hoffentlich nur einmal heiraten werde.
Hat nicht nur Geld gekostet, sondern auch Überwindung.
Also ökonomischer Mut gehört auch dazu. Ist auch deine Krise gewesen, sozusagen.
Es war auch meine Krise. Ich habe das tatsächlich als Thema gewählt, weil das, glaube ich, was ist, wo viele Menschen irgendwann mal durchgehen, sich Gedanken drüber machen, das irgendwie planen wollen. Und ja, ich das auch irgendwann mal gemacht habe. 4 Jahre ist es jetzt ungefähr. Ich glaube, 2018 haben wir uns verlobt.
Alter, ist das 4 Jahre her?
Ja, wir haben ja...
verlobt. Okay.
Zwei Jahre Hochzeit geplant weil wir halt pragmatisch waren, ne?
Klar.
Und uns eingestanden haben, hey, es wird... natürlich ein Stückchen dauern, bis du eine coole Location hast und alles organisiert hast.
War das eine gute oder eine schlechte Idee im Nachhinein?
Es war die beste.
Okay.
Zusammen mit Wedding Plannerin war das die beste Entscheidung überhaupt. Willkommen bei Ralfs Hochzeitstipps.
Ja, Box-Logo wird eingeblendet.
Genau, aber um dahin zu kommen, dass man das planen kann, muss man total mutig sein. Und ich hab das halt so klassisch patriarchisch aufgezogen.
Ach, gedacht, heilige Scheiße.
Ey, ich als der Boy könnte das schon mal machen.
Okay, und, darf ich kurz?
Ja.
Ich kann mir das nicht vorstellen, gerade so noch ein bisschen, einfach weil ich wahrscheinlich an den exakt selben Punkt irgendwann kommen werde, aber als Naivling. Aber warum ist es so schwer, wenn man jemanden doch so liebt und schon so lange mit ihm zusammen ist und so viel aufgebaut hat, diesen Schritt zu gehen, einfach zu sagen, du kriegst jetzt einen Antrag von mir. Also was sind all diese Hürden, die du in diesem Staffellauf da springen musst?
Ich glaube, eine ganz große Hürde ist, dass du halt davon ausgehst, okay, das wirst du im Best Case nur einmal machen. Also es ist halt dieses, dieses typische Projektmanagement-Paradoxon. Oh
das ist, Ralf, wir reden über Hochzeit.
Ja, das machen wir nur einmal. Das muss irgendwie perfekt sein. Ich muss alle Variablen ausmerzen. Ich muss es von der Stacey-Matrix von Chaos runter auf Simple bringen und schauen, dass es in irgendeiner Form funktioniert. Und das ist tatsächlich dann einfach ein großer Batzen, der im Hinterkopf mit dabei hängt. So. Du willst eigentlich nur eine Chance nutzen müssen und that's it.
Also you got one shot.
Ja.
Du was? Wie ging das von 8 Mile von Eminem? Das lief
one bei dir one shot, dann, one opportunity.
Okay, also das war für dich die größte Hürde, dass es quasi ein schlimmes Erwartungsmanagement gibt. Weil
ja.
Einmal und es muss laufen und muss geil werden und im Best Case, ja, schlimmes Wort, perfekt werden. Muss für euch perfekt werden.
Naja, dann, genau. Und dann fängst du halt an zu überlegen, boah, shit, was machst du denn? Welche krassen Dinger musst du irgendwie beachten? Was sind so die Steps, die du gehen willst? Wie soll der Antrag ausschauen? Bist du am Strand und alles ist irgendwie... Alle sind weiß gekleidet, du hast 500 Freunde da und alle machen dann Flashmob und springen irgendwie raus.
Und dann heißt es Klappe, Kamera
aus. Ja, ja, diese ganze Scheiße, Mann.
Okay, wenn du Scheiße sagst, wie war denn dein Antrag? Willst du das mit der Öffentlichkeit überhaupt teilen? Wir sind hier DSGVO.
Naja, klar, es spielt ja in das Thema Mut so ein bisschen rein. Du hast dann sozusagen erstmal diesen Ring, also du gehst los und kaufst den Ring. Ich habe das damals mit Juli gemacht, der dann der Trauzeuge meiner Frau wurde. Und dann sitzt du halt da und schaust dir die Ringe an. Und allein da ist es halt schon so dieses, da hat mir, glaube ich, mein Pragmatismus geholfen, weil ich mir gedacht habe, naja, okay, du hast eigentlich eine 50-50-Chance, entweder gefällt der Ring oder er gefällt nicht. So.
Was, in dem hören würde ich schon echt auch gerne mal drin sitzen.
Ja, also was machst du da so? Das Ring kaufen an sich ging schnell, aber dann hast du halt plötzlich noch einen Teil, an dem du dich festhalten kannst, dass dieses ganze 8-Mile-Package in deinem Kopf die ganze Zeit symbolisiert.
Der Ring.
Der Ring, ja. Der ist dieses, hey, ich stehe dafür, dass alles perfekt sein muss, bla bli blub Ding.
Okay, krass.
Und wenn du den hast, das ist unglaublich, wächst der Druck. Es wird einfach so, er lacht dich die ganze Zeit an.
Der Ringe-Style?
Ja, und sagt, benutz mich. Benutz mich jetzt. Und dann fängst du halt an, mit dir zu verhandeln. Ja, aber ich trau mich irgendwie nicht und ich weiß nicht. Und das muss doch irgendwie cool sein. Und was mache ich denn überhaupt? Und umso mehr Input du dir holst, umso mehr kommst du da natürlich auch in diese...
Hast du viel Input geholt?
Mein Trauzeuge hatte vorher, hatte da, glaube ich, schon geheiratet, und da haben wir auch den Antrag organisiert und der war auch auf seine Art und Weise sehr romantisch, auf jeden Fall.
Der Tankrabatt war auf seine Art und Weise sehr hilfreich für die Bevölkerung.
Nein, muss ich so sagen, weil ich dann halt irgendwie was anderes gemacht habe, natürlich.
Okay.
Und von daher hast du natürlich irgendwie was, wo du sagst, ja, okay, ist das irgendwie so die Messlatte, an der ich mich orientieren will, oder ist es die Messlatte vom hier vom Horny aus Bayreuth, der irgendwie bei irgendeiner Joko und Klaas Show seinen Antrag gemacht hat?
Okay, schade. jetzt mal ganz kurz, das ist ja super interessant, so kenne ich dich ja gar nicht. So, das klingt ja tatsächlich nach einem Ralf.
Deswegen habe ich das fürs Staffelfinale aufgehoben.
Der merkt schon auch, wie du wegen nervös wirst und so. Ist voll geil. Ich geil mich dran auf, weil ich sehe dich immer nur als diesen pragmatischen, allwissenden Brocken, der immer weiß, was er zu den Themen denkt. Aber das klingt ja gerade so, als hättest du quasi richtige Feldforschung vorher betrieben an Meinung, wie das auszusehen hat und dir ewig viel quasi dein Umfeld Einfluss nehmen lassen auf das, was du machen willst.
Du kannst irgendwie diese Feldforschung in deinem Kopf nicht unterbinden. Also, oder verrat mir den Trick und sag mir, wie es geht.
Also meine Feldforschung unterbindet sich bis jetzt, dass ich einfach noch nie sowas gesehen habe und irgendwie, keine Ahnung.
Na, und ja, es sind, also du verhandelst ja nicht nur mit dir selbst, sondern du hast ja irgendwie so, ja, okay, wird das deinem Partner oder deiner Partnerin dann auch gefallen, wie du dir vorstellst, dass es cool sein könnte. Wo du dann, keine Ahnung, da ist es genau dasselbe wie mit dem Ring kaufen, aber da bist du dann plötzlich nicht mehr der Pragmat und denkst dir, naja, 50-50 Chance, sondern denkst, nein, ich will irgendwie 100% das Richtige haben.
Aber war dir nicht klar so ein bisschen, also ich kann mir natürlich super vorstellen, dass diese ganzen pragmatischen und rationalen Denkprozesse aussetzen, weil es einfach eine hochemotionale, gigaromantische Geschichte ist. Aber war dir nicht klar auch ein Stück weit, dass es wahrscheinlich, du kennst deine Partnerin ja dann at this point 10 Jahre mehr oder so, dass es vor allem auch um die Geste einfach nur geht? Also was Schönes, Romantisches zu tun und allein diese Momente.
Das ist das Paradoxe, dir ist das natürlich alles klar.
Ja.
Aber du hast trotzdem den Schiss deines Lebens.
Sheesh.
Ich hatte irgendwie selten so viel Schiss. Und ich kann dir gar nicht erklären, warum. Aber es war halt einfach da.
Wie hat sich das geäußert dann kurz vorher? Warst du Captain Schweiß, Captain Zitter, Captain Wortkarg und trocken im Mund, oder?
Ich glaube, Captain Schweiß war ich sowieso, weil es einfach warm war.
Ja, das passt ja dann ganz gut.
Ne, wir waren dann irgendwann an irgendeinem Abend, wo ich es eigentlich gar nicht geplant hatte, saßen wir einfach bei uns auf dem Balkon.
Jetzt kommt's.
Und ich hatte super simple Pasta gekocht, irgendwie einfach mit irgendwie Tomaten. Und keine Ahnung, so in der rechten Hirnhälfte hinten war die ganze Zeit diese Ringschachtel, die auf und zu geklappt hat. Klick, klock, klick, klock. Wie dieses in dieser Edgar Allan Poe-Story mit dem Herz in dem, ja, unter, ja, unter dem Boden von der Leiche, das die ganze Zeit schlägt. Und keine Ahnung, haben wir gedacht, Alter, wenn ich jetzt nochmal irgendwie bis zum nächsten Wochenende warten muss oder so, keine Ahnung, wie es dann um meinen geistigen Zustand steht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, gehst du den Ring halt mal holen? So, und ja, ich hatte den glaube ich, in meiner damaligen Arbeitstasche irgendwo versteckt. Den dann halt geholt und in meine Hosentasche. Und dann denkst du halt, ja, fuck, wenn ich das jetzt mache, dann muss das halt irgendwie sitzen. Und wenn du das so spontan entscheidest, dann hast du dir natürlich überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, was du irgendwie sagen wirst.
Ich möchte bis dato kurz nur zusammenfassen, ne? Du holst diesen Ring, steigst schon aus deinem typischen Ralf-Pragmatentum und schaust dir überall an, was so geht und gibt und holst dir Feedback und siehst es und denkst auch an diese Perfektion von den Dingen. Und kommst an den Punkt, wo du Nudeln machst, daheim. Und jetzt sind wir kurz davor, dass du den Antrag einfach auf dem Balkon machst. Das ist saugeil.
Hä, es ist
saugeil. Nee, es ist ja auch diese süße Happy End Story quasi, in dem, was euch eh seit 10 Jahren verbindet, nämlich Nudeln nebeneinander im Wohnzimmer essen. Also machen wir weiter.
Und dann weißt du halt für dich selbst, ja, jetzt wird gleich ein krasses Live-Event passieren und dein Gegenüber sitzt erstmal nur da und schielt, weil sie halt denkt, keine Ahnung, lecker Nudeln.
Kein Strand, keine Gitarren, keine 50 Leute.
Na, und dann fängst du halt so an, deine Gedanken zu sortieren und um aufs Thema zurückzukommen, irgendwie zu gucken, ob irgendwo noch in deinem Kopf oder in deinem Bauch so kleines Bäckler Mut übrig ist, das du noch aufmachen kannst, so 425 Milliliter Mut passiert. Ja, und dann war das dann halt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich eingestiegen bin mit...
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, es,
also horch einmal
zu. Also horch einmal zu. es war so ein... Jo, wir sind halt jetzt schon echt lang zusammen. Und ich habe, glaube ich, so ein kleines... Wir sind
schon lange Schützenverein.
Wir sind jetzt schon lange ein Schützenverein. Nee, ich habe dann halt so ein bisschen ein kleines Recap zu den Jahren und zu den Orten, an denen wir waren, glaube ich, erzählt. Und ich glaube, selbst da hat es Jelly noch nicht ganz gecheckt gehabt. Und ich meine, ja, voll schön, ja, fand ich auch alles toll. Blablablub, bis ich dann...
Was labert er?
Was labert er, ja, was will der? Was hat er jetzt für einen Anfall? Bis ich dann halt so klassisch aufs Knie runter bin.
Echt jetzt?
Und dann den Ring aus einer der vier Taschen, die meine Hose hatte, rausgekramt.
Na, dass die Spaghetti noch mit runterfallen, die du in der Hosentasche hattest.
Wir waren schon fertig mit Essen. Also das
okay, cool.
Essen wird bei mir nicht kalt.
Ja, schön.
Na, und dann habe ich halt gefragt, so, ja, Shirin, willst du nicht meine Frau werden? Und dann ist er halt, also keine Ahnung, bei mir ist es dann so in dem Moment, ist halt alles von mir abgefallen so.
Und hattest du eine emotionale Reaktion oder warst du einfach so eine Osterinselstatue?
Ich war, also es ist glaube ich zu vergleichen mit so unter Schock stehen.
Ja.
Weil du halt,
also Adrenalin voll gepumpt.
Ja, du bist halt da und du merkst, okay, wenn ich jetzt nicht irgendwie mich mit zwei Händen an diesem Ring festhalte, dann fange ich halt völlig an zu zittern.
Krass.
Und für sie ist das ja so erstmal, also im positiven Sinne, so ein Schlag ins Gesicht, so völlig überrumpelt.
Ja.
Wo sie halt auch erstmal außer ja nichts sagen konnte. War erstmal halt so ein.
Awkward Moment?
Nee, es war kein awkward Moment. Es war so ein Moment so voller Freude und
ja.
Voller Erleichterung irgendwie. Aber um da hinzukommen, hat es halt unendlich viel Mut. Also vor allem halt unendlich viel irrationalen Mut gebraucht,
ja.
Um das zu überwinden.
Aber dann, okay, also super süße Story. Ich weiß gar nicht, warum ich die nicht kenne.
Vielleicht hast du noch nie danach gefragt.
Ich habe euch verheiratet mit einem Zauberhut auf, Alter. Aber vielleicht jetzt am Ende noch mal ganz kurz, so ein paar Minuten dann. Du sagst es ja selber, aber vielleicht kannst du ein bisschen dahinter schauen, woher das, was die Mechaniken dahinter sind oder warum das so ist, weil Du sagst, du warst da, warst Adrenalin voll, wahrscheinlich wie wenn du irgendeine Klippe runterspringst. Das heißt, du musst dich in diesem Ring festhalten, weil du sonst zitterst. Bei einer Person, die du seit 10 Jahren plus in- und auswendig kennst, mit der du dein Leben wahrscheinlich irgendwie
ja.
24/7 teilst und wo du wahrscheinlich auch weißt, dass die Chance, dass gleich ein Nein kommt, eigentlich gegen Null geht.
Ja klar, es ist super weird und ich glaube, das ist halt dann einfach so was total Menschliches, was passiert. Weil du trotzdem, dass du halt natürlich überzeugt davon bist, hey, da kommt jetzt auf jeden Fall irgendwie ein Ja, denkst du halt, ja, fuck, was passiert denn, wenn nicht? So, wie awkward wird das Leben denn dann?
Das ist also, ein Problem wahrscheinlich.
Ja, also, was machst du denn dann? Und bist du dann an dem Moment, dass du halt sagst, ja, wir sind Coach genug und definen jetzt mal die Next Steps, um dahin zu kommen, dass man das dann irgendwann wiederholen kann.
Uff.
In die nächste Review. Damit es
noch romantischer wird.
Ja. Und klar begleitet dich dann sowas und auch dieses Unsichersein, in welcher Situation, in welchem Setting du das machen wirst, ist halt auch einfach nochmal so eine Variable.
Wann warst du dir sicher, dass du ihr den Antrag machen willst? Gab es da einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, jetzt weiß ich's? Oder war das ein schleichender Prozess, dass du gedacht hast, so, man müsste mal langsam darüber reden? Oder war es so ein pragmatisches Ding, dass du gesagt hast, wir sind jetzt so und so lang zusammen, let's do this?
Also es ist, glaube ich, schon was, wo du halt immer mal wieder drüber nachdenkst, auch wenn du halt so im Freundeskreis ein bisschen mehr davon mitbekommst. Dann natürlich, kann mich noch an einen Abend erinnern, im Mulligans, Gott habe es selig.
Schade.
Wo.
Es ist ein Irish Pub.
Es war ein Irish Pub in Bamberg. Wo ich mir gedacht habe, ich frage jetzt einfach auch mal Juli, was er davon denkt. Als besten Freund von meiner Frau. Und meint, jo, ich überlege jetzt irgendwie schon die ganze Zeit, ob ich das nicht irgendwann zeitnah machen soll. Wie schaut's aus? Und ich glaube, wir standen ja gerade irgendwie bei der Pissoir oder so. Also richtig,
klar.
Richtig cute Setting.
Männer!
Und er ist mir, nachdem wir fertig waren mit Pipi machen, dann auch direkt irgendwie um den Hals gefallen und hat sich mega gefreut Und jo, super geil und macht es auf jeden Fall. Und irgendwie dann fand ich's cool. Also
nachdem quasi der Juli so dir die Reaktion gegeben hat, war das wirklich so der Startschuss, okay, das ist the way to go.
Genau.
Was ist dein Learning? Also was möchtest du den Zuhörern denn mitgeben? Wir wollen ja immer die Moral aus der Geschichte. Oder ist es geil, dass es hier einfach mal keine gibt?
Ja, ich glaube, eine große Moral gibt's nicht. Ich hoffe einfach, dass die Story so ein bisschen anderen Leuten, die irgendwann mal in die Situation kommen werden, vielleicht ein bisschen Mut gibt. Hm. Dass es trotzdem ein völliges Gefühlschaos sein wird. Keine Ahnung, da wird es keinen Coaching-Tipp für geben, sondern es ist halt einfach, so wird das sein, so macht man das durch, Punkt aus. Aber ihr habt schon mal gehört.
Ich meine, das Schöne an deiner Story ist, ich glaube, am Ende siegt das Leben, und zwar das Profane, indem du einfach erzählt hast, naja, in dieser unglaublich emotionalen Atombombenexplosion, die du erlebt hast über vielleicht Wochen und dann direkt davor, am Ende hast du quasi deiner Jetzt-Frau da einen Antrag gemacht, wo es am natürlichsten ist, nämlich daheim nach den Nudeln essen. Und das ist, glaube ich, das ist eine gute Moral der Geschichte, für mich zumindest, dass es nie so auf den Schein ankommt, sondern immer auf das Sein.
Ja, total.
Damit hätten wir unser Staffelfinale mit einem wirklich schönen Topic beendet, muss ich sagen. Ich hoffe, euch haben die ersten 9 Folgen gewonnen und vor allem unser Progress, was die Audioqualität angeht. Also ich muss gerade nur noch mein Mikro halten mit der Hand, obwohl wir so einen Greifständer haben. Aber es wird besser und wir haben auch schon cooles Feedback bekommen von vielen Leuten. Ich hoffe, es besteht und eigentlich ist uns egal, ob es ein Interesse an Staffel 2 gibt, weil wir besoffen bei Cocktails schon die nächsten Folgen aufgeschrieben
haben. Scheiße, und diesmal werden es 10.
Diesmal werden es 10 fucking Folgen. Wir haben auf jeden Fall noch genug zu reden. Und wir freuen uns auch drauf, uns gegenseitig wieder zu interviewen, und ich hoffe, ihr seid dann auch dabei. Bis bald.
Ja, wir werden jetzt auch nicht sagen, dass wir irgendwie Sommerpause machen oder so, aber
wenn
wir werden...
Wenn es langweilig ist, ne?
Ja, die nächsten Wochen sicherlich mehr schwitzen als sprechen.
Ja. Tschüss.
Tschüss.